Herzlich willkommen, liebe Hörer. Mein Name ist Annette Heinisch und ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe der Reihe Der Rechtsstaat beim Kontrafunk. Die beliebte US-amerikanische Sendung House of Cards ist ein politisches Drama, bei dem es um Macht, Intrigen, Manipulationen und letztlich auch Mord geht. Die Wahrheit bleibt auf der Strecke und dennoch bricht das Kartenhaus irgendwann zusammen. Die Wahrheit, definiert als Übereinstimmung der Vorstellung mit der Realität, wird sich immer durchsetzen, denn die Realität ist unerbittlich. Sie kümmert sich nicht um Religion, seien es klerikale oder politische, um Propaganda und Elitenkonsens. Allseits akzeptiertes Recht muss daher immer auf Wahrheit beruhen, sonst übersteht es die Prüfung durch die Zeit nicht. Natürlich wollen die Mächtigen dieser Welt gerne die Wahrheit kontrollieren oder, genauer gesagt, das, was sie als Wahrheit verkaufen wollen, worauf das von ihnen erlassene Recht basiert, womit sie dann wiederum ihre Macht ausüben. So wundert es nicht, dass Politiker wie der Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein, Daniel Günther, medialen Widerspruch als Sand im Getriebe wahrnimmt. Über dieses Thema und speziell die Neutralitätspflicht des Staates spreche ich heute mit dem Staatsrechtler Professor Volker Böhme-Nessler. Überraschende Wahrheiten lieferte der ehemalige Gesundheitsminister Jens Spahn in der Enquete-Kommission zur Corona-Pandemie. Diese ordnete intensiv mit den während der Pandemie auftauchenden Rechtsfragen befasste Rechtsanwalt Tobias Gall ein. Die sogenannte Klimaentscheidung des Bundesverfassungsgerichts sieht sich heftiger Kritik ausgesetzt, unter anderem von der Wirtschaft, die eine fehlende Anhörung beklagt. Kritiker bemängeln zudem, dass das Gericht sich auf unzureichende wissenschaftliche Grundlagen stützt, womit es die Wahrheit nicht korrekt erfasse. Die Maxime, dass vereinfacht gesagt, der Staat so agieren muss, dass auch zukünftige Generationen in Freiheit leben können, ist grundsätzlich konsensfähig. Die Frage, ob diese Maxime nicht auch auf andere Bereiche anwendbar ist oder ob sie nur dann Geltung beansprucht, wenn damit das Recht als Instrument der Durchsetzung spezieller politischer Sichtweisen dienen soll, beantwortet der Staatsrechtler Dr. Habil Ulrich Vosgerau. Rechtsanwalt Joachim Steinhöfel hat für das Online-Portal News eine Klage sowie einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung beim Verwaltungsgericht Schleswig eingereicht. Sie richtet sich gegen Äußerungen des Ministerpräsidenten Daniel Günther, CDU, in einer Talkshow. Konkret geht es darum, dass Günther News und andere Portale als Feinde der Demokratie bezeichnet hat. Zudem hat er behauptet, Newsberichte vollkommen faktenfrei. Nach der Auffassung von Steinhöfel sei Günther in seinem Amt als Ministerpräsident die Äußerung zu News von Verfassungswegen untersagt. Es handle sich um einen Verstoß gegen die Neutralitätspflicht. Darüber spreche ich heute mit Staatsrechtler Professor Böhme-Nessler. Guten Tag.
Hallo, guten Tag, Frau Heinisch.
Das Neutralitätsgebot, was ist das eigentlich?
Das ist die wichtigste Regel für das staatliche Handeln insgesamt. Egal, was der Staat macht, er muss grundsätzlich neutral handeln. Das gilt natürlich auch dann, wenn der Staat kommuniziert. Der Staat darf kommunizieren und natürlich in der Demokratie muss er auch kommunizieren. Er muss ja seinen Bürgern sagen, was er aus welchen Gründen macht. Aber dafür gelten bestimmte rechtliche Regeln. Und die wichtigste Regel ist, der Staat darf nicht Partei sein, sondern der Staat muss alle Beteiligten, alle, mit denen er kommuniziert, neutral, nämlich gleich behandeln.
Das ist natürlich etwas schwierig. Beim Bundespräsidenten leuchtet es unmittelbar ein, er soll der Präsident aller Deutschen sein. Aber im Übrigen sind es ja alles Parteipolitiker. Wie kann man sie denn auf die Neutralität verpflichten? Wo steht das konkret in der Verfassung?
Das steht grundsätzlich an verschiedenen Stellen in der Verfassung und sie sind allein schon deswegen, weil es in der Verfassung steht, auf die Neutralität verpflichtet. Zum Beispiel das Rechtsstaatsprinzip, verschiedene Grundrechte verlangen das, zum Beispiel das Gleichheitsgrundrecht. Und der Staat ist ja Machtausübung. Das muss man sich ganz klar machen. Und wenn der Staat zum Beispiel kommuniziert, dann ist das ja ganz oft eine asymmetrische Machtverteilung. Der Staat hat mehr Macht als derjenige, über den er redet. Also in unserem konkreten Beispiel, natürlich hat der Staat mehr Macht als das Magazin, als die Plattform News. Und das muss natürlich beachtet werden. Deswegen ist ganz klar, der Staat darf keine Macht ausüben, wenn er kommuniziert. Er muss einfach sachlich informieren. Das ist der entscheidende Punkt. Er darf nicht polemisch sein. Das dürfen aber Presseorgane natürlich. Er darf nicht moralisch werten, moralisch abwerten. Er darf auch nicht manipulieren, sondern er muss einfach nüchtern und sachlich über die Tatsachen reden. Das ist der entscheidende Punkt.
Das ist die Staatsgewalt, die viele nicht als Gewalt als solche ansehen. Allerdings ist die Staatsgewalt durchaus wörtlich zu nehmen. Kein anderer bei uns in Deutschland hat so viel Gewalt und Macht wie der Staat, die man auch als Gewalt mit Polizei und anderen Zwangsmitteln ja durchsetzen kann. In einem demokratisch verfassten Land, auch laut Grundgesetz, geht ja die Staatsgewalt vom Volke aus. Das bedeutet, weil das Volk der Souverän ist, gibt es eigentlich eine Richtung der politischen Entscheidungsfindung und die kommt nicht von oben, sondern von unten. Jede Rückwirkung staatlicher Macht auf die Willensbildung des Souveräns wäre insoweit kritisch zu sehen. Genau das hat hier aber stattgefunden. Wenn wir jetzt aber nochmal ganz präzise schauen. In den bisherigen Urteilen dazu haben wir ja vor allen Dingen ein politisches Neutralitätsgebot bei den Parteien als solchen. Das bedeutet, wenn jemand in einem Amt als Ministerpräsident oder Regierungsmitglied gegen eine Partei sich geäußert hat, hat das Bundesverfassungsgericht darin ja einen Verstoß gegen die Neutralitätspflicht gesehen. Hier geht es aber ja nicht um eine politische Aktion gegen einen politischen Gegner, sondern gegen ein Medium. Wie ist denn das jetzt einzuordnen?
Das ist mindestens genauso schlimm, wenn nicht schlimmer, weil hier geht es auch um die Pressefreiheit noch zusätzlich. Hier geht es nicht nur um den Schutz der politischen Konkurrenz, wie in diesem parteipolitischen Verfahren, sondern hier geht es um eine ganz entscheidende Grundlage der Demokratie, nämlich um die Pressefreiheit. Wenn sich ein Vertreter des Staates, nämlich der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, abwertend, reputationsschädlich über ein Presseorgan äußert, dann ist das ein ganz massiver Eingriff in die Pressefreiheit. Und dessen müssen wir uns bewusst sein. Und das Bundesverfassungsgericht ist sehr empfindlich bei Eingriffen in die Pressefreiheit. Es sagt ganz klar, ohne freie Presse gibt es keine Demokratie. Punkt. Und deswegen sind diese Äußerungen von Daniel Günther vor einigen Tagen noch nicht mal ansatzweise eine Lappalie. Das ist ein ganz schwerer Angriff auf die Pressefreiheit insgesamt, auf die Struktur der Pressefreiheit auch. Und es ist natürlich ein Eingriff in das Grundrecht der Pressefreiheit von NIOS. Und insofern ist das aus meiner Sicht sehr wichtig, dass das jetzt juristisch geklärt wird, auch gerichtlich geklärt wird.
Wenn wir jetzt Daniel Günther in der Talkshow sehen, nun hat er dort ja gesagt, er sei dort als Ministerpräsident. Kann man aber nicht sagen, dass das Neutralitätsgebot nur dann gilt, wenn ein Ministerpräsident oder ein Regierungsmitglied quasi ex officio oder ex cathedra irgendetwas verkündet, also quasi über die Staatskanzlei oder Homepage des Ministeriums benutzt? Solche Fälle hatten wir ja auch, hatte auch das Bundesverfassungsgericht zu entscheiden. Gereicht es, wenn er in einer Talkshow sitzt? Wo ist denn da die Abgrenzung, ob jemand als Parteipolitiker oder in seinem Amt und mithilfe seines Amtes, was ja schwer wiegt, eine Äußerung tätigt?
Da muss man, glaube ich, sich das differenziert angucken. Also klare Antwort eben, es ist nicht mehr so, wie es früher war, dass der Staat nur dadurch redet, dass er Presseerklärungen abgibt, dass er Regierungserklärungen abgibt und Ähnliches. Die Medienlandschaft hat sich ganz stark geändert, ganz stark modifiziert. Und dass Staatsvertreter als Staatsvertreter in Talkshows auftreten, ist inzwischen normal und ein ganz üblicher Bestandteil der staatlichen Kommunikation. Also, auch wenn der Staatsvertreter in der Talkshow sitzt, ist das keine private Angelegenheit, sondern er tritt auf, wobei es eben ein bisschen drauf ankommt, aber er kann auftreten als Vertreter des Staates. Im konkreten Fall Daniel Günther ist das ziemlich eindeutig, weil er mehrfach gesagt hat, er ist auch hier als Ministerpräsident. Er hat das betont, ich sitze ja hier als Ministerpräsident. Deutlicher kann man das eigentlich gar nicht machen. Also ich glaube, in diesem Fall kann man nicht drüber streiten, ob er hier als Staatsorgan geredet hat, nämlich als Ministerpräsident, der auf die Verfassung vereidigt ist. Man kann sich schwer vorstellen, wie ein amtierender Ministerpräsident in der Talkshow sitzt und nicht als Ministerpräsident oder Staatsvertreter argumentiert. Es wird ja kein Staatsvertreter privat eingeladen, sondern er wird als Vertreter des Staates, vielleicht dann auch noch als parteipolitischer Vertreter eingeladen. Das müsste man dann im Einzelfall nochmal klären. Das kann was anderes sein, wenn jemand seit 15 Jahren kein Bundeskanzler mehr ist und wird dann eingeladen und dann wird er befragt zum Thema, wie sieht denn Ihr Ruhestand aus? Dann ist es ganz klar, dass derjenige oder diejenige nicht mehr als Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin da antwortet. Aber nochmal zurück zum Fall Daniel Günther. Er sagt ausdrücklich, ich bin als Ministerpräsident von Schleswig-Holstein hier. Und damit ist eigentlich die Frage schon geklärt, ob er als Staatsorgan kommuniziert oder nicht. Die Frage ist zum Beispiel auch, wer würde denn Daniel Günther als Privatperson einladen? Das ist eine böse kleine Spitze, die ich mir nicht verkneifen kann.
Das ist aber eine durchaus berechtigte Spitze und es ist auch die Frage, die sich überhaupt stellt. Wir alle haben erlebt, wie Frau Merkel häufiger in Talkshows war und ihr Verhalten erklärt hat als Bundeskanzlerin. Und sicherlich hier ist er auch als Ministerpräsident eingeladen worden, der eine bestimmte Meinung und Ansicht vertritt. Er hat es auch ausdrücklich gesagt. Aber es wäre sicherlich zu erwarten, dass er hier sagt, ja, aber ich bin hier auch als Parteipolitiker und ich habe hier diese Ansicht geäußert und die Parteien wiederum. Und das ist ja der Punkt bei der Neutralitätspflicht. Der Staat als solcher hat keine Grundrechte. Politische Parteien allerdings genießen ja einen speziellen Schutz des Grundgesetzes.
Das ist richtig. Also man muss tatsächlich differenzieren, ist er als Ministerpräsident da, als Vertreter des Staates oder als schleswig-holsteinischer CDU-Chef? Ja, aber in diesem Fall hat er eindeutig gesagt, ich bin als Ministerpräsident von Schleswig-Holstein hier. Dann hat er sozusagen selber erzählt, welchen Hut er auf hat. Nicht den Hut des Parteipolitikers, sondern den Hut des Staatsvertreters. Also in diesem konkreten Fall hätte ich da keine Zweifel.
Also kommt es darauf an, welchen Hut er auf hat und welchen Hut er sich selbst aufsetzt, dann wäre natürlich quasi aus anwaltlicher Sicht zukünftig allen Ministerpräsidenten geraten zu sagen, ich bin ja hier nur als Parteipolitiker, dann wäre er ein wenig aus der Bedrulle. Allerdings so einfach kann es dann auch nicht gehen. Wir haben ja hier ein ganz generelles Problem der Neutralitätspflicht. Was darf man wo sagen? Oder umgekehrt, kann man nicht auch sagen, es ist gut, dass Sie das äußern, Sie zeigen, was Sie denken?
Das Zweite ist jetzt keine juristische Frage. Also mir ging das so, zum Beispiel, als ich das gehört habe, was Daniel Günther sagt, war ich zuerst total schockiert darüber, wie er denkt und was er sich traut zu sagen. Es ist ja nochmal zweierlei, ob man so autoritär gegenüber der Presse denkt, wie er das tut und ob man dann das Gefühl hat, man kann es auch einfach sagen. Manchmal ist es ja auch so, dass man was denkt und denkt, naja, das kann ich jetzt hier nicht sagen. Nein, er hat echt das Gefühl gehabt, ich kann das jetzt hier auch sagen. Also das hat mich schockiert. Auf der anderen Seite habe ich dann tatsächlich auch das gedacht, was Sie gerade gesagt haben. Naja, es ist ja gut, dass man erfährt, wie in solchen Kreisen auch gedacht wird. Man hatte ja die vielleicht naive Hoffnung, dass es auch in der Spitzenpolitik sehr stark um Verfassungsrecht geht und um verfassungsrechtliche Grenzen und damit auch um das Neutralitätsgebot oder bestimmte Regeln der Fairness im Wettbewerb der Parteien untereinander. Was man immer stärker merkt, ist, dass es tatsächlich darum nicht geht. Also was wir aus dieser Talkshow mit Daniel Günther auch sehen können, ist, es geht um die nackte Macht. Es geht um den Machtkampf. Der Machtkampf wird immer härter. Jetzt auch am Anfang dieses Superwahljahres 2026. Und dann spielt die Verfassung, die verfassungsrechtlichen Grenzen eine leider viel zu geringe Rolle.
Man kann natürlich auch juristisch argumentieren, dass das Neutralitätsgebot auf der einen Seite die Neutralität des Staates garantiert, aber auf der anderen Seite ein offener Diskurs verfassungsrechtlich geboten sei, weil man eben dieses auch erkennen kann. Und dann könnte man natürlich sagen, hier muss es zurückhaltend ausgelegt werden. Allerdings hat Daniel Günther hier in der Tat sehr klar gesagt, er agiert als Ministerpräsident und hat damit auch sehr klar gesagt und gezeigt, welche Auffassung der Verfassung er hat. Ich danke Ihnen zunächst einmal für diese Skizzierung des Neutralitätsgebots, das ja offensichtlich ein wichtiger Kern unseres Staates ist, unserer Verfassung ist. Und dass hier, wie Sie ausdrücklich sagen, wirklich arg misshandelt worden ist. Darf ich das so festhalten?
Ja, kann man so sagen, ja.
Dann erst einmal vielen Dank für das Interview.
Gerne, danke für die Einladung.
Was die Infektionsschutz angeht nach einer Impfung, war immer klar, war übrigens auch von der WHO definiert, dass das Ziel der Impfstoffforschung und Beschaffung ist, einen Impfstoff zu haben, der vor schweren Verläufen schützt. Es war nie Ziel, auch der WHO nicht, bei der Impfstoffentwicklung, dass es zu Infektionsschutz gegenüber Dritten kommt.
Mit dieser Aussage überraschte der frühere Gesundheitsminister Jens Spahn in der Enquetekommission zur Corona-Pandemie. Damit auch keine Zweifel aufkommen können, was er genau gesagt hat und dass er es gesagt hat, habe ich das Originalzitat an den Anfang gestellt. Über diese Aussage spreche ich mit Rechtsanwalt Tobias Gall. Stimmt es, dass es zu Infektionsschutz gegenüber Dritten gar nicht kommen sollte?
Ja, das ist eine gute Frage, ob das stimmt. Was für Wahrheiten wir hier in diesen Fragen verhandeln, ist ja ohnehin immer die Frage gewesen. Wer hat überhaupt jemals etwas von den Politikerpositionen Wahres gesagt? Ich glaube in der Tat, dass der Impfschutz jedenfalls in der Amtszeit des Herrn Spahn, auch von Fachkollegen und vor allem von Ärzten und Epidemiologen, als fernliegende Chance angesehen würde. Ich glaube nicht, dass man zu dieser Zeit die These vertrat, es sei nur der schwere Verlauf zu vermeiden, also gewissermaßen Impfung als Therapeutikum. Das war sicher nicht die Rede von. Aber ich glaube schon, dass Jens Spahn von Anfang an dabei in einer frühen Phase gesagt bekommen hat, wir können bis auf Weiteres nicht darauf rechnen, dass wir einen Impfschutz im Sinne eines sicheren Fremdschutzes haben. Wir können auch nicht sagen, dass es eine Impfung in näherer Zeit geben werde, die eine gewisse sterile Immunität bringt. Das hat er wahrscheinlich schon gelernt. Man muss aber überlegen, was er ohnehin am Anfang dieser Zeit für Fehler gemacht hat, beziehungsweise welche Handlungsmaximen er gefolgt ist. Das ist ja das Grundproblem der Epidemiebekämpfung oder Pandemiebekämpfung gewesen, dass man sich eben nur auf das sogenannte Containment konzentriert hat. Aus Not oder angesichts des chinesischen Vorbildes kann man schwer einschätzen, müsste man mal einen ehrlichen Politiker treffen, der mit einem redet. Aber diese Beschränkung auf das reine Containment, Masken, Abstände, Lüften, Ausgangssperren, Ladenschließungen, Veranstaltungsverbote, Schulschließung, ja, das sind alles Containment-Maßnahmen, um das Virus gewissermaßen einzuhegen. Ja. Das ist bei einer Atemwegserkrankung, und das war sicher auch damals schon Herrn Spahn im Grunde genommen bekannt, wenn er halbwegs kundige Berater um sich hatte, das sind alles bei einer Atemwegserkrankung wenig geeignete Maßnahmen. Sie sind unter Umständen die einzigen Maßnahmen, die man überhaupt ergreifen kann, wenn man die Hauptmaßnahme der Mitigation, also sozusagen des Schutzes, auch des Rechtsgüterschutzes von Vulnerablen, das war ja früh klar, dass das die Hochbetagten sind, wenn man überhaupt Maßnahmen ergreifen konnte zu diesem Zeitpunkt, waren es sehr wenig zielgerichtete. Ja, man konnte Kontaktschutz betreiben, man konnte Symptom- und Testkontrolle sozusagen beim Zugang zu Vulnerablen in Altenheimen oder Pflegeheimen oder Intensivstationen oder wie auch immer machen. Die Hauptmitigationsmaßnahme war aber im Grunde genommen schon die Impfung, die aber in weiter Ferne lag. Darum bin ich der tiefen Überzeugung, dass ihm Spahn am Anfang jemand sachkundig gesagt hat, wir bekommen keine Impfung, frühestens in anderthalb Jahren sowas ähnliches. Wahrscheinlich hat man auch die Parallele zur Grippeschutzimpfung ihm aufgezeigt und gesagt, das ist bei einem Atemwegssyndrom nie ein wirklicher Impfschutz. Also ich glaube schon, dass er die Wahrheit gesagt hat, dass damals ein Fremdschutz nicht wahrscheinlich gehalten wurde in politischen Kreisen oder auch in medizinischen Kreisen.
Aber das änderte sich. Denn letztendlich wurden ja die Maßnahmen im Wesentlichen mit Fremdschutz begründet und konnten auch nur begründet werden. Marco Buschmann, Justizminister seines Zeichens, sagte, geimpfte Personen seien weder für sich noch für andere eine Gefahr. Und es fing, glaube ich, auch an, als Herr Lauterbach im Februar 2021 sagte, dass die Auswertung einer Studie, wie er sagte, von großer Bedeutung sei. Das seien erste klare Hinweise darauf, dass man sich nach der Impfung nicht ansteckt und auch nicht ansteckend ist. Und im April 2021 stellt das Robert-Koch-Institut fest, nach gegenwärtigem Kenntnisstand ist das Risiko einer Virusübertragung durch Personen, die vollständig geimpft wurden, spätestens zum Zeitpunkt ab dem 15. Tag nach Gabe der zweiten Impfdosis geringer als bei Vorliegen eines negativen Antigen-Schnelltests bei symptomlos infizierten Personen. Zeitgleich konnte man in vielen Medien lesen, laut RKI können Geimpfte das Virus kaum weitergeben, daraus wurde nachher nicht weitergeben. Und wir haben dann die 3G-Maßnahmen. Die gesamte Impfdebatte basierte alles darauf, dass man einen Fremdschutz hat, wenn man denn geimpft ist. Anders ausgedrückt, fangen wir bei der Impfung an. Es gab eine Impfpflicht im Gesundheitswesen. Wie hätte man eine Impfpflicht begründen können ohne Fremdschutz?
Man hätte sie natürlich nicht begründen können. Ich sagte ja, Impfung ist allenfalls Mitigation. Man schützt sich, also bei einer Atemwegserkrankung meine ich, man schützt sich durch eine sogenannte Impfung vor schweren Verläufen. Darum sind die Arztpraxen im Winter, in jeder Erkältungssaison oder in jeder Grippewelle sowieso voll von älteren Menschen, die eben die verheerende Wirkung eines schweren akuten Atemwegssyndroms fürchten und fürchten können. Aber das hat ja nichts mit der Corona-Politik zu tun, was wirklich wahr war, was wirklich geschehen konnte, welche Risiken bestanden und was für sinnvolle Maßnahmen hätten ergriffen werden können. Als die Impfung verteilt wurde, war man mit allen Maßnahmen, die man sich auch nur erdenken konnte, im Rahmen des Containments durch. Sie hatten sich alle als nicht wirkungsvoll erwiesen, wirklich ohne jede Ausnahme. Ich glaube nicht, dass zu diesem Zeitpunkt zum Jahreswechsel 2020-2021 noch irgendjemand ernsthaft daran glaubte, dass man mit Masken und Abständen etc. das Virus aus der Welt schaffen könnte, sondern man hatte sich lange auf andere Maßnahmenbündel konzentriert. Containment-Schwachsinn gab es nicht mehr, es wurde aber Angst und Schrecken verbreitet. Das war ja von Anfang an die Zusatzmaßnahme, um das ungeeignete Containment erfolgreich zu machen. Wir erinnern uns an das Papier aus dem, ich glaube, Bundesinnenministerium, wie man Angst und Schrecken verbreiten konnte. Ich glaube auch, dass das Misstrauen gegen Angst und Schrecken verbreiten dazu geführt hat, dass man eben anfing zu lügen und zu betrügen, um Angst und Schrecken weiter verbreiten zu können. Und natürlich hat man vor allem die, ja ohnehin in diesen Jahren, in unserer Epoche könnte man sagen, maßgebliche politische Strategie ergriffen, nämlich Freund-Feind-Schemata zu bedienen. Also der Ungeimpfte wurde gewissermaßen als der Verantwortliche und Böse ins Spiel gebracht oder jener, der Maßnahmen leugnete. Da war man gewissermaßen in eine völlig andere Mechanik eingebunden und einen Prozess eingebunden. Da gibt es dann eher psychologische Effekte zu berichten. Der Illusionseffekt, Illusory Truth Effect oder der Self-Persuasion Effekt, also die Selbstüberzeugung. Ich glaube schon, dass Herr Spahn wusste, dass es keine Drittwirkung geben würde, aber in seiner Propagandatätigkeit im Jahre 2020 und auch als die Impfung ausgerollt wurde, weiter, er hat sich selbst überzeugt, dass seine ursprünglich zutreffendere Maßgabe nicht zutreffen würde. Und so hat man sich dann, und das macht Herr Buschmann damit, das macht natürlich Herr Lauterbach mit, in dieser Zeit natürlich auch vor allem führend Frau Merkel in ihrer Mütterlichkeit, sie haben sich alle gut zugeredet und an die Fremdschutzwirkung der Impfung geglaubt. Nur so kann man verstehen, was dann im Herbst, also nachdem Scholz an die Regierung kam, noch bevor er zum Kanzler gewählt wurde, was da für gesetzgeberische Maßnahmen gefasst wurden. Die sind, das haben wir damals ja sehr kämpferisch gewissermaßen versucht im Rechtsstaat durchzusetzen. Sie sind alle von einer Illusion geprägt, sie sind unwahrhaftig, sie sind falsch. Es wurden trotzdem immer noch Containment-Maßnahmen weiter betrieben, aber irgendein schlüssiges System oder geeignete Maßnahmen, um die ohnehin langsam ausschleichende Pandemie zu bekämpfen, gab es sicherlich nicht. Also im Bundesverfassungsgericht wurde das natürlich anders gesehen. Alle Containment-Maßnahmen waren, weil der gute Wille erzählt, natürlich geeignet. Und die Sache auch als legitimer Zweck gewissermaßen in den Ausgangspunkt gesetzt. Aber in Wirklichkeit war das alles vollkommener Wahnsinn.
Sie haben jetzt gerade das Bundesverfassungsgericht erwähnt. Grundsätzlich sind alle freiheitsbeschränkenden Maßnahmen und einschränkenden Maßnahmen nur dann verhältnismäßig, wenn sie geeignet sind. Wenn man aber jetzt weiß, dass viele Maßnahmen nicht geeignet waren, das Containment einerseits, wenn man aber auch von vornherein weiß, dass eine Impfung keinen Fremdschutz bietet, dann war von vornherein ja erkannt worden, dass diese Maßnahme rechtswidrig ist, denn sie konnte dann von vornherein nicht geeignet sein. Aber alles, was dann kam, wurde auf den Fremdschutz gestützt. Selbst das ist ja schon kritisch. Prinzipiell, wenn es nur Selbstschutz gewesen wäre, wäre ja keine verfassungsrechtliche Legitimation da gewesen. Denn jeder von uns darf sich bis zum Selbstmord hin selbst schädigen. Nur der Fremdschutz war überhaupt die Krücke, über die ein Impfschutz oder eine Impfpflicht überhaupt installiert werden konnte, dass ich nämlich anderen gegenüber eine gewisse Rücksichtnahme schulde und gleichzeitig, dass die Impfung nur unerheblich ist und keine Nebenwirkungen hat. Das bedeutet, dass bei der Abwägung dann auf einmal die Impfpflicht überhaupt ins Leben gerufen werden konnte und über der Selbstbestimmung des Einzelnen stand. Wenn das aber von vornherein klar war, wie Herr Spahn jetzt sagt, dann haben doch sämtliche Beteiligten auf einer völlig falschen Tatsachengrundlage agiert und auf einer bekannt falschen. Das heißt, sie haben bekannt rechtswidrig oder vorsätzlich rechtswidrig gehandelt.
Das ist auch meine tiefe Überzeugung. Das muss ich leider so sagen. Am 19. November 2021 hat das Bundesverfassungsgericht die Katalog-Containment-Maßnahmen im Nachhinein für legitim erklärt, weil sie einem legitimen Zweck folgten, nämlich dem Lebensschutz dienten und der Aufrechterhaltung der Gesundheitsversorgung in erster Linie. Der Gesundheitsschutz wurde auch noch genannt, das ist aber sozusagen unfreiwillig komisch verfassungsrechtlich. Aber es war die Kernaussage, dass alles, was in den letzten damals schon anderthalb Jahren gemacht wurde, völlig legitim sei, weil es von solch hehren Zwecken geprägt sei. Zu diesem Zeitpunkt wusste man aber selbstverständlich, dass nichts davon funktioniert hatte, sondern man stellte eben darauf ab, der Gesetzgeber habe legitimerweise sozusagen glauben können, dass alles gut gewesen wäre. Wenn man zu diesem Zeitpunkt auf den aktuellen Wissensstand epidemiologisch und virologisch abgestellt hätte, hätte man sagen müssen, ihr habt nichts richtig gemacht. Ihr habt einfach gar nichts richtig gemacht. Ihr habt das Land zerstört und den Rechtsstaat abgewickelt. In dem Moment konnte das Bundesverfassungsgericht offenbar nicht die Kraft entfalten, dass sie gesagt haben, es war alles falsch. Wir müssen das gefahrenabwehrrechtlich mit Anscheinsgefahr und Scheingefahr und irgendwie so in den Griff kriegen, damit niemand unter die Räder kommt von den Verantwortlichen, also wirklich mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen hat. Wenige Tage später, noch vor der Wahl des Kanzlers, kam es dieser Spruch mit den roten Linien, die jetzt aufzugeben seien. Und es kam eben das neue Gesetz, 3G am Arbeitsplatz und die im Grunde genommen Impfpflicht im Gesundheitswesen. Die meinten, mit rote Linie überschreitend zu sagen, wir müssen jetzt sozusagen mit aller Konsequenz in diese Richtung weiterarbeiten, sonst sind gewissermaßen alle in der bisherigen Zeit an den Maßnahmen beteiligten Parteien und Politiker für alle Ewigkeit in der Öffentlichkeit zerstört. Das ist, glaube ich, der Fall. Wenn Sie jetzt 28b oder 20a Infektionsschutzgesetz, alter Fassung, die gibt es heute nicht mehr, anschauen, dann sehen Sie da schriftliche Lügen. Schriftliche Lügen im Sinne von, wer geimpft ist, kann niemanden mehr anstecken, weil es eine sterile Immunität gibt. Das steht da praktisch drin. Da steht dann zwar auch drin, das 3G am Arbeitsplatz. Also entweder ist man geimpft oder genesen oder eben täglich getestet. Nur für Betriebe gilt, in denen physische Kontakte nicht ausgeschlossen werden können zwischen Arbeitgeber, Arbeitnehmern und Dritten. Physische Kontakte nicht ausgeschlossen werden können. Das heißt, es ist sozusagen nur ein ganz kleiner Teil der Betriebe in der Bundesrepublik davon betroffen. Ich sag mal, die Altenpfleger, die Physiologen, also irgendwelche Krankenpfleger oder eben auch Fitnessstudios, meinetwegen vielleicht auch noch, ja, Massagebetriebe. Das sind die sogenannten körpernahen Dienstleistungen, die stehen da im Gesetzestext. Die Rechtsprechung hat gewissermaßen auch in dieser Entschließung, wir müssen jetzt konsequent durchziehen und müssen alle Betriebe im Land ergreifen, gesagt, physische Kontakte sind auch reine mögliche Kommunikationen. Ob man sich in der Hand hält oder die Hand gibt und das nicht vermeidbar ist oder eben an den Patienten heran muss, an seinen Körper, an seine Haut, das kann es nicht sein, sondern es reicht jede Kommunikationsmöglichkeit. Und so kam es zu grotesken Verfahren. Einsam arbeitende Menschen an der frischen Luft mussten sich täglich testen. Und wenn sie sich weigerten, wurden sie fristlos gekündigt. Das sind die roten Linien gewesen, gewissermaßen. Das Bundesverfassungsgericht hat uns gesagt, wir dürfen alles, wenn wir nur irgendwie so tun, als hätten wir ein legitimes Ziel vor Augen. Und jetzt machen wir richtig Vollgas, damit niemand jemals sagen kann, wir hätten gar nichts erreicht.
Aber es bleibt die Tatsache, zumindest was die Impfpflicht und die Impfung angeht, dass von vornherein bekannt war, dass die propagierten Wirkungen überhaupt nicht eintreten konnten. Mag man sich beim Containment am Anfang geirrt haben, auch wenn es gegen eigentlich alle wissenschaftlichen Standards ging. Aber bei der Impfung, wenn es von vornherein klar war, dann hätte man weder 3G machen dürfen, noch man hätte die Impfpflicht im Gesundheitswesen machen dürfen, geschweige denn die Impfung für alle noch überhaupt in Erwägung ziehen. Und wenn das jetzt der Fall ist und es hochkommt und klar wird, dass das alles gelogen war, glauben Sie, dass da irgendwelche Konsequenzen kommen?
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, Jens Spahn ist ein kluger Politiker, indem er jetzt sagt, okay, ich kann ja nicht mehr von der Drittschutzwirkung der Impfung faseln und irgendwie alles verteidigen, sondern ich kann nur da sagen, es war alles ein großes Missverständnis. Wir wussten von Anfang an, es gibt keinen Fremdschutz. Das ist die Position, die der Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, eine zentrale Machtposition also im Land, natürlich geschickterweise einnimmt und sagt, ich habe weder damals mich geirrt, noch habe ich damals gelogen, noch kann ich jetzt aufrichtigerweise irgendwas von Fremdschutz faseln, sondern ich war immer schon klug und es war, ja, in der öffentlichen Wahrnehmung wurde das vielleicht anders diskutiert, aber ich sage hiermit für alle, es war allen klar, es gibt keinen Fremdschutz. Ja. Das ist für so einen Politikerhorizont, glaube ich, einfach die Maximalleistung, die er jetzt noch bringen kann. Der denkt nicht in Monaten, sondern in Wochen.
Es war also allen klar, dass es keinen Fremdschutz gibt. Und dennoch haben sie auf dieser Grundlage die Menschen kujoniert, zu Hause eingesperrt, in die Freiheit genommen, sie zu Impfungen gedrängt, auch zu Impfungen, die manchmal tödlich verliefen oder schwere Körperverletzungen nach sich zogen. Und nun sagt der Gesundheitsminister AD, das wussten wir, das war uns klar. Die Wahrheit hat kurze Beine, sie kommt ja doch heraus. Es bleibt also offen die Frage, wie wir jetzt damit umgehen.
Insbesondere ist die Wahrheit nicht gerade in der Politik zu Hause.
Und mit diesen klugen Worten beende ich dieses Gespräch und bedanke mich ganz herzlich bei Herrn Rechtsanwalt Tobias Gall.
Sehr gerne.
Das Grundgesetz verpflichtet unter bestimmten Voraussetzungen zur Sicherung grundrechtsgeschützter Freiheit über die Zeit und zur verhältnismäßigen Verteilung von Freiheitschancen über die Generationen, so das Bundesverfassungsgericht in seiner sogenannten Klimaentscheidung vom März 2021. Gilt das eigentlich nur in Bezug auf das Klima oder könnte das nicht eventuell auch für andere Bereiche gelten? Rente, Staatsschulden? Darüber Auskunft erhoffe ich mir vom Staatsrechtler Dr. Habil Ulrich Vosgerau. Guten Tag.
Schönen guten Tag.
Fangen wir mal an. Ausweislich des Verfassungsgerichts umfasst die aus Artikel 2 Absatz 2 Grundgesetz folgende Schutzpflicht des Staates auch die Verpflichtung, Leben und Gesundheit vor den Gefahren des Klimawandels zu schützen. Sie kann eine objektiv-rechtliche Schutzverpflichtung auch in Bezug auf künftige Generationen begründen. 20a schützt bekanntlich die allgemeinen Lebensgrundlagen, aber das Prinzip, die Maxime des Denkens, könnte die nicht generell gelten?
Diese Frage ist vom Klimaschutzbeschluss des Bundesverfassungsgerichts in der Tat schnell aufgeworfen worden. Nun muss man schon sehen, dass der Klimaschutzbeschluss einen Bruch mit der bisherigen Grundrechtsdogmatik darstellt. Zwar kennen wir immer schon grundrechtliche Schutzpflichten. Der Staat als Inhaber des Gewaltmonopols ist dann eben verpflichtet, weil er die Bürger an praktischer Selbsthilfe eben hindert. Zunächst einmal ist dann eben verpflichtet, zum Beispiel die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen, aber auch die Unversehrtheit der Bürger zu schützen, dadurch, dass er zum Beispiel ein Strafrecht aufstellt, dadurch, dass er eine Polizei unterhält. Das ist alles klassisch bekannt, ist nichts Besonderes, aber durch den Klimaschutzbeschluss sind in der Tat die Grundrechte von Abwehrrechten gegen den Staat umgedeutet worden in eine Art knappes Gut, das also staatlich und intergenerationell verwaltet werden muss. Und das war in der Tat eine Grundrechtsrevolution. Und jetzt hat man sich natürlich schnell gefragt, ist das auch auf andere Gebiete zu übertragen oder was würde dann passieren? Und da denkt man ja zuallererst meistens an die Staatsverschuldung. Und da kennen wir ja in der Tat, da gibt es ja Vorkehrungen. Da haben wir seit 2009 bereits die Schuldenbremse im Grundgesetz, die so ein bisschen unsystematisch aufgebaut in Artikel 109 und Artikel 115, wo eben die Staatsverschuldung begrenzt wird. Und da haben wir ja aber jetzt gesehen, dass in dem Moment, wo es wirklich ernst wird, wird die Schuldenbremse ganz schnell aufgehoben oder jedenfalls beträchtlich relativiert, wie wir das jetzt eben erlebt haben. Also da haben wir nicht offenbar vergleichbare Bemühungen wie beim Klimaschutz.
Da sind jetzt ja mal zwei Punkte zu sehen. Zum einen die subjektivrechtlichen Abwehrrechte, also des Einzelnen gegen den Staates. Das sind ja die Grundrechte insbesondere. Hier wird ja ein objektivrechtlicher Schutz noch daneben konstituiert, aber offensichtlich bezogen auf das Klima. Wir haben aber in verschiedenen Bereichen des Grundgesetzes ja politische Ideologien, wenn man es mal so nennen möchte, verhaftet. Die EU, Europa ist ja auch so ein Punkt. Ist eine Entwicklung zu erwarten, dass das alles als objektiv rechtlich gesehen wird, dass der Staat etwas tun muss?
Nun, ich habe den Eindruck, dass der Klimaschutz hier bis auf Weiteres eine Sonderstellung einnehmen wird. Dass übrigens die Schuldenbremse des Grundgesetzes früher oder später abgeräumt wird, das haben ja viele heimlich schon immer geahnt, und zwar seit den Erfahrungen des Jahres 2010, als es eben zu dieser griechischen Staatspleite kam. Und da war ja eigentlich geregelt oder ist theoretisch sogar noch bis heute geregelt im Vertrag über die Arbeitsweise der EU, Artikel 125, dass unter gar keinen Umständen, sei es die Union, sei es ein anderer Staat, ein Mitgliedsstaat der Union finanziell dann aushelfen darf durch Bürgschaft oder durch Übernahme der Haftung. Und genau das ist dann 2010 passiert. Das hatten Kritiker des Euro immer vorhergesagt. Den hat man dann entgegengehalten. Sie hätten keine Ahnung, denn das sei ja gerade im Europarecht verboten, was sie ankündigen würden. Kritiker wie Manfred Brunner haben ja immer schon gesagt, in dem Moment, wo ein Euro-Staat wirklich pleite geht, wird es egal sein, was in den Verträgen drinsteht. Man wird es einfach trotzdem tun. Ein Problem der Schutzpflichten haben wir auch erlebt vor einigen Jahren in der Corona-Zeit. Da sind ja ganz drastisch eingreifende Corona-Maßnahmen genau mit dieser staatlichen Schutzpflicht für Leben und Gesundheit begründet worden. Und zwar zu Unrecht. Das war eigentlich ein Missverständnis oder auch ein Missbrauch der hergebrachten Schutzpflichtendoktrin. Es verhält sich nämlich so, dass es schon eine klassische Staatsaufgabe ist, die Volksgesundheit zu schützen, Infektionskrankheiten zu bekämpfen. Das ist durchaus richtig, eine Staatsaufgabe. Nur der Staat muss das eben in Gemäßheit der Grundrechte und ihrer Abwehrdimension tun. Es ist kein wirklicher Schutzpflichtenfall. Ein Schutzpflichtenfall wäre es genau dann, wenn irgendein Virus vorsätzlich von Terroristen zum Beispiel ausgestreut wird oder zumindest grob fahrlässig von Unternehmen, die sich nicht an Hygienestandards halten. Das wäre dann ein Fall der gesetzlichen Schutzpflichten, der grundrechtlichen Schutzpflichten. Aber solange es eben um die ganz herkömmliche Ausbreitung einer ansteckenden Krankheit geht, auch wenn diese gefährlich ist, fällt das unter allgemeines Lebensrisiko. Es ist eine staatliche Aufgabe, das allgemeine Lebensrisiko irgendwie zu schützen oder uns vor Gefahren zu schützen, aber eben in Gemäßheit der Grundrechte. Man kann da nicht dadurch die Grundrechte grundlegend relativieren.
Ich entsinne mich, dass es einmal eine Entscheidung eines OVGs gab, ich glaube, es war das Niedersächsische, das zunächst im Rahmen von Corona gesagt hat, wenn die Krankenhausbetten knapp werden, darf man nicht die Menschen einsperren, sondern man muss die Krankenhauskapazitäten erweitern.
In der Tat, genau.
Das war vielleicht noch in der herkömmlichen Art, wie man Grundrechte und die Pflichten des Staates ausgelegt hat. Was aber immer mehr ausgehebelt wird, beispielsweise ist ja auch aus den USA bekannt, dass eine Grenze für die Staatsverschuldung immer dann ausgehebelt wird, wenn es Not tut. Auch schon dort konnte man ja erkennen, dass die Wirksamkeit dieser Maßnahmen, die Staatsverschuldung zu begrenzen, nicht wirklich effektiv waren. Aber wenn man diesen Wandel betrifft, dann haben wir ja eine Dualität des Wandels. Auf der einen Seite, zum Beispiel beim Klimaurteil, haben wir immer mehr Pflichten des Staates, Schutzpflichten angebliche, die dann die Freiheit des Einzelnen hier und heute beschränken. Und zum Beispiel bei der Euro-Rettung und bei anderen Bereichen wird sich über das Ganze einfach hinweggesetzt, wo man dann sagt, ja, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern, auch wenn es in Verträgen steht. Wie ist denn diese Entwicklung zu bewerten?
Sie ist so zu bewerten, und hier komme ich zu einem sehr ernüchternden Punkt vielleicht, dass wir an diesen Beispielen gerade erkennen können, die eher rhetorische Funktion des Verfassungsrechts. Also immer dann, wenn ein Elitenkonsens besteht, sei es bei Corona oder sei es jetzt beim Klimaschutz, dann greifen angeblich Schutzpflichten, auch wenn dies eine totale Uminterpretation der bisherigen Grundrechtsdogmatik bedeutet. Wenn hingegen ein weitgehender Elitenkonsens besteht, erstmal Griechenland zu retten und dann in jüngster Zeit die Schuldenbremse auch des Grundgesetzes zu reißen, wenn ein solcher Elitenkonsens besteht, dann scheinen auch noch so glasklare Regeln in der Verfassung nichts auszurichten. Die werden dann eben im Zweifelsfall geändert. Was den Klimaschutz angeht, gibt es ja jetzt eine neue Entwicklung. Da müssen wir mal abwarten, was passiert. Es war ja so, durch den Klimaschutzbeschluss, der in der Sache völlig hanebüchen ist, da hat das Bundesverfassungsgericht zu einem Zeitpunkt, wo vom Klimaschutz noch nichts im Grundgesetz stand, gewisse Selbstverpflichtungen der Bundesrepublik aufgrund des Pariser Abkommens von 2015, die allerdings rein politischer Natur waren, die nicht völkerrechtlich verpflichtend waren, diese in das Grundgesetz hineininterpretiert und hat dann gesagt, das ist jetzt der bindende Standard im Rahmen des Artikels 20a und hat in der Sache dann eben die Bundesrepublik verurteilt, das Klimaschutzgesetz radikal zu verschärfen. Das passierte dann auch. Und das führte dann dazu, dass der BUND im Jahre 2023 erneut geklagt hat, diesmal vor den Verwaltungsgerichten, und hat die Bundesregierung dann durch das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg verurteilen lassen, dass jetzt Notfallmaßnahmen ergriffen werden müssen nach dem verschärften Klimaschutzgesetz. Es zeichnet sich also ab, dass 2024 die Klimaziele nicht erreicht werden würden. Und da hätte die Bundesregierung dann also ganz drastische Notfallmaßnahmen einleiten müssen, also zum Beispiel Tempolimits und auch Verbote des Heizens auf fossile Weise. Und da hat dann damals die Ampelkoalition gesehen, dass sie das schlichterdings nicht würde machen können. Das würde wahrscheinlich zu sozialen Unruhen führen. Und hat dann ganz schnell das Klimaschutzgesetz wieder geändert und hat diese Verschärfung rausgenommen, die es gerade reingemacht hat, die man gerade hatte reinschreiben müssen wegen des Klimaschutzbeschlusses. Und hiergegen hat jetzt der BUND wiederum eine Verfassungsbeschwerde erhoben, weil es ja doch ein Verstoß gegen die Grundsätze des Klimaschutzbeschlusses war. Und darüber muss jetzt das Bundesverfassungsgericht entscheiden. Und vielleicht ist es illusorisch, wenn man der Hoffnung Ausdruck gibt, jetzt hat das Bundesverfassungsgericht also Gelegenheit, nochmal über seinen Klimaschutzbeschluss nachzudenken und hat vielleicht auch Gelegenheit, ihn wieder rückgängig zu machen. Das müssen wir mal sehen.
Mich hatte sowieso gewundert, eine Formulierung, die ich tatsächlich schlicht nicht verstanden habe. Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Klimaentscheidung ausgeführt, subjektiv rechtlich schützen die Grundrechte als intertemporale Freiheitssicherung vor einer einseitigen Verlagerung und so weiter.
Ja.
Was sind denn intertemporale Freiheitsrechte?
Haha, die kannte man bisher in der Tat noch nicht. Es werden also hier Grundrechte von Menschen, die noch gar nicht geboren sind, die auch noch gar nicht gezeugt sind, gegen die Grundrechtsausübung der derzeit lebenden Menschen ins Feld geführt. Das ist neu. Bisher wusste man, dass also grundsätzlich die Rechtsfähigkeit mit der Geburt beginnt. Man wusste weiterhin, dass auch das Ungeborene ohne Leben vom Staat geschützt werden muss. Und man wusste aus dem BGB, dass man sogar erbfähig sein kann, wenn man zum Zeitpunkt des Erbfalls noch nicht geboren, aber schon erzeugt ist. Aber dass Menschen, die erst in der fernen Zukunft geboren werden, sozusagen auch schon Grundrechte geltend machen können oder jedenfalls ihre Grundrechte auch ohne deren Geltendmachung staatlich geschützt werden müssen, das ist eine völlig neue Rechtsfigur, die das Bundesverfassungsgericht abseits jeder Tradition erst im Klimaschutzbeschluss völlig erstmalig so aufgestellt hat. Deswegen ist es umso interessanter, dass dieser Klimaschutzbeschluss einstimmig getroffen worden ist und es auch kein Minderheitenvotum dagegen gab.
Aber wie gesagt, diese intertemporale Freiheitssicherung, wenn man sie denn nun auch so anerkennt, der hypothetisch möglicherweise irgendwann Geborenen zu geboren werdenden oder was auch immer, dann müsste man ja prinzipiell diesen Grundsatz anders auch bei anderen Bereichen übertragen. Natürlich haben wir diese Frage des Elitenkonsens. Die Verfassung ist ja nicht in Stein gemeißelt, sondern immer Ausdruck der jeweiligen ethischen Grundüberzeugung. Heißt es denn dann, wenn wir eine andere Grundüberzeugung haben, dass sich diese Dinge möglicherweise doch alle wieder zum Besseren wenden können und wir auch jetzt hier und heute Überlebenschancen haben?
Sie werden sich auf jeden Fall verändern und das ist ja auch gleich diesem Gedanken der intertemporalen Freiheitssicherung durchaus entgegenzuhalten. Demokratie bedeutet eben nicht nur Mehrheit entscheidet, Demokratie bedeutet auch, dass Entscheidungen rückgängig gemacht, abgeändert werden können, dass Gesetze wieder geändert werden. Natürlich ist es durchaus ein richtiger Gedanke, die wesentlichen Grundlagen aufrechtzuerhalten, aber grundsätzlich sollte man nach Möglichkeit, soweit es eben möglich ist, davon absehen, künftige Generationen sozusagen an irgendwas zu binden. Was mir immer einfällt, bei dieser intertemporalen Freiheitssicherung ist ein anderes Gebiet, das in der Öffentlichkeit noch zu wenig damit in Verbindung gebracht wird, meines Erachtens, nämlich die ganze Problematik der Demografie, der Einwanderung, auch der Einbürgerung, also sozusagen die Verantwortung des Staates für die Risiken der Zuwanderung. Es ist völlig klar, dass sich ein Land durch Zuwanderung stark verändert, zumal wenn die Zuwanderer, auch nachdem sie hier heimisch geworden sind, nach wie vor eine höhere Fertilität aufweisen, dann verändert sich die Zusammensetzung der Bevölkerung und a country is the people in it. Und da ist natürlich die Frage, inwieweit wir hier künftigen Generationen eine Veränderung zumuten, die es so nicht haben, aussuchen können. Es gibt hier im Verfassungsrecht schon länger Ansätze, die allerdings immer eine Mindermeinung geblieben sind, die den institutionellen Charakter des Staatsbürgerschaftsrechts betonen. Das waren zum Beispiel so Autoren wie Burkhard Ziemske oder später dann auch Christian Hillgruber, die also gesagt haben, gerade weil man einen einmal eingebürgerten Staatsbürger, einen Zuwanderer, dann ja nicht wieder abschieben könnte, muss der Staat mit allergrößter Sorgfalt darauf achten, wen er denn überhaupt zuwandern lässt und darf dies nicht wahllos oder übermäßig tun. Also diese Ansätze gab es schon länger. Ich habe das vor ein paar Jahren einmal zu aktualisieren versucht, aus einer anderen Richtung. Ich habe also nicht den institutionellen Charakter des Staatsbürgerschaftsrechts in Artikel 16 betont, sondern habe eher darauf hingewiesen, dass jedenfalls meines Erachtens der verfassungsrechtliche Begriff der verfassungsgebenden Gewalt, also das deutsche Volk, mit demjenigen weitgehend identisch ist, was wir im Völkerrecht das Selbstbestimmungsrecht der Völker nennen. Und daraus folgt, auch weil das Grundgesetz ja zwischen verfassungsgebender Gewalt und verfassten Gewalten, also verfassungsänderndem Gesetzgeber und erst recht einfachen Gesetzgeber unterscheidet, daraus folgt meines Erachtens, dass auch der deutsche Gesetzgeber sich nicht ein neues Volk sozusagen wählen darf durch starke Veränderung des Staatsbürgerschaftsrechts, wie sie aber seit 1999 doch vollzogen worden sind und durch eine übermäßige Einbürgerung von Zuwanderern. Meines Erachtens hätte der Staat unter der gegebenen Verfassung, die Constitutione Lata, am abstammungsgeprägten Staatsbürgerschaftsrecht eigentlich festhalten müssen. Und wenn er das total aufgeben will, und die Ansätze dafür haben wir seit 1999, dann wäre meines Erachtens eigentlich eine Verfassungsneuschaffung erforderlich gewesen oder jedenfalls eine Volksabstimmung.
Also hier haben wir ja nun schon ganz gewaltige Änderungen eigentlich unserer Verfasstheit festzustellen, wo offensichtlich intertemporale Freiheitssicherung nicht ganz so wichtig war.
Ganz und gar nicht.
Sondern temporal konnte man auch auf die Freiheit ein wenig verzichten. Also haben wir ganz unterschiedliche Zeitstränge, Handlungsstränge, wie die Verfassung und unsere Verfasstheit sich entwickelt.
Wir haben ein sehr, sehr inkonsequentes und, wenn man so will, willkürliches Vorgehen des Gesetzgebers und auch des verfassungsändernden Gesetzgebers und auch des Bundesverfassungsgerichts. Je nachdem, ob die Eliten ein bestimmtes Projekt unbedingt haben wollen, zum Beispiel verstärkte Staatsverschuldung oder Klimaschutz, oder ob die Eliten bestimmte Dinge nicht haben wollen, zum Beispiel Schutz der Bevölkerung vor übermäßiger Einwanderung und unbedachter Einbürgerung.
Wie das mal zu ändern wäre, darüber müsste man sicherlich in einer anderen Sendung mal sprechen. Jedenfalls bedanke ich mich erst einmal für dieses doch sehr erhellende Gespräch.
Vielen Dank auch.
Dies war eine neue Folge von Kontrafunk, der Rechtsstaat, heute von mir, Annette Heinisch, präsentiert. Eines wird überdeutlich. Auch oder gerade das Recht ist auf einen offenen Diskurs angewiesen, in dem nicht der Elitenkonsens, sondern die Wahrheit zählt. Umso wichtiger sind unabhängige Medien. In diesem Sinne hoffe ich, dass die Sendung Sie ebenso unterhalten wie informiert hat und freue mich auf ein Wiederhören.